Herzlich willkommen zu meinem Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Furtwang und ich wünsche viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. So, wir kommen jetzt zu einem zweiten Teil rund um das Thema Lohn und Anreiz. Und wir werden uns in der Episode jetzt vor allem mit dem Thema Motivation beschäftigen. Ich habe ja schon in der ersten Episode dieser kleinen Anreiz- und Lohnserie angedeutet, dass Motivation eine Rolle spielt beim Thema Anreiz und Lohn. Und da werden wir jetzt mal genauer drauf schauen. Und es gibt eine Hypothese, die ich jetzt erläutern möchte und damit werden wir uns jetzt erstmal beschäftigen, die nächsten Minuten, nämlich die besagt, dass im Grunde variable Anreize, leistungsbezogene Entlohnung, im Grunde dort vor allem eine Wirkung haben, wo es um langweilige, repetitive, standardisierte, nicht kreative Aufgaben geht. Dort haben variable Anreize eine Wirkung. Hingegen bei kreativen Aufgaben, mit Aufgaben, wo die Ergebnisse nicht klar sind, wo der Weg dorthin nicht klar sind, wo man also denken muss, dort führen variable Anreize eher zum Gegenteil, also zu einer geringeren Leistung. Das ist so ein ganz grundlegende Erkenntnis aus vielen Jahren Reward Research. So. Aber nochmal ganz kurz zum Thema Motivation. Ich habe in der letzten Episode das schon angedeutet. Man kann mit variablen Anreizen eben nicht jemanden besser machen. Das geht nicht. Man kann bestenfalls die Motivation steigern. Ja, das ist so die Idee. Und in der Praxis muss man sich so vorstellen, also für die langjährigen Praktiker jetzt hier unter den Zuhörerinnen und Zuhörern ist das vollkommen klar, aber vielleicht für die Studierenden jetzt, die hier auch zuhören, man muss sich das im Grunde so vorstellen, ganz praktisch, das ist ein kleiner Ausflug ins Human Resource Management. Es ist meistens so, dass Mitarbeiter eben ein Fixgehalt haben, das ist vertraglich vereinbart, tariflich vereinbart. Das kriegen die jeden Monat. Das ist wie so eine Art Flatrate. Das kriegst du jeden Monat, egal was es ist. So. Und on top gibt es häufig eben variable Gehaltskomponenten. Man vereinbart zum Beispiel mit den Kollegen Ziele, zum Beispiel Anfang des Jahres, da haben wir ja drüber gesprochen, in der Episode Klärung von Leistungserwartungen. Man vereinbart Ziele beispielsweise und dann schaut man eben am Ende des Jahres, inwieweit hat es der Jürgen seine Ziele erreicht oder nicht, 90%, 100%, 120%. Und je nachdem, wie die Zielerreichung aussieht, gibt es eben einen variablen Bonus on top. Und das muss man einfach wissen, das kommt dann am Ende oben drauf. Ja, also das ist zum Beispiel so eine Form variabler Vergütung, die findet jetzt hier auf individueller Ebene statt. Sowas kann man auch auf Teamebene machen, ist dann von der Architektur her relativ gleich. Man kann sowas aber auch auf organisationaler Ebene machen, nämlich indem man sagt, naja, wenn die Organisation insgesamt erfolgreich ist, dann sollen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwas davon haben. Auch das ist ein variabler Anreiz, der dann on top kommt und häufig am Unternehmen im Grunde mehrere Komponenten an der Stelle. Also zu dem bereits genannten Fixgehalt kommt dann eben noch eine individuelle leistungsabhängige Komponente obendrauf und manchmal noch zusätzlich dann noch eine variable Komponente auf organisationaler Ebene. Ja, und das kann zum Beispiel durch Mitarbeiterbeteiligung erfolgen, manchmal aber auch durch Aktienoptionen oder durch Belegschaftsaktien oder wie auch immer. Muss man jetzt auch nicht zu weit reingehen. Was wir natürlich kennen, sind natürlich auch so Dinge wie zum Beispiel Akkordlohn, wo man sagt, also Jürgen, du machst jetzt 100 Stück am Tag. Das ist so das, was wir so erwarten. Aber für alle weiteren 10, die du schaffst, über das Erwartete hinaus, bekommst du nochmal einen zusätzlichen Bonus. Das sind so die Ideen in der Praxis. Ja? Und wir werden jetzt auch gleich nochmal ganz konkrete Beispiele beleuchten und deren psychologische Wirkung. Aber so muss man sich das ungefähr vorstellen. Und es gibt eben jetzt dahinter die grundlegende Idee zu sagen, naja, also wenn man den Mitarbeitern so einen Anreiz vor die Nase hält, ja, die viel zitierte Karotte, die viel zitierte Wurst, dann strengen sie sich noch mehr an, weil sie ja diese Karotte bzw. die Wurst haben wollen. So, und das ist so eine implizite Maßnahme, Annahme, über die wir natürlich sprechen müssen. Die andere implizite Annahme, die manchmal sogar schon etwas zynisch klingt, ist nämlich die Annahme, dass wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so einen Anreiz nicht gibt, dann geben sie nicht ihr Bestes. Weil sonst würde ich das ja nicht tun. Ja? Also wenn ich davon ausgehen würde, dass die Menschen, die Personen in Betrieben ja ohnehin ihr Bestes geben, ja, weil sie doch einen guten Job machen wollen, dann bräuchte ich das nicht, weil was brächte das dann? Mein Lieblingskonjunktiv. Was brächte das? Ja? Das brächte nichts, weil doch die Leute eh schon ihr Bestes bringen. Also jetzt nehmen wir mal an, also ich in meinem Fall, ich mache jetzt gerade diese Episode meines Podcasts. Ja? Und wenn jetzt jemand herkäme, ja, die gute Fee, dann würde sagen, Armin, wenn du die besonders gut machst, dann bekommst du nochmal 100 Euro zusätzlich. Das hätte keinen Effekt, weil ob sie es glauben oder nicht, ich gebe gerade mein Bestes. Ich kann nicht besser, ja. Ja, leider. Und ja, Geld hätte keinen Effekt, weil ich bereits an meinem Limit bin. Ich bin hochmotiviert, wirklich. Also, und wenn ich am Wochenende ein Golfturnier spiele und es käme plötzlich jemand und sagt, oh, wenn du 2 Punkte unter deinem Handicap spielst, dann kriegst du 1000 Euro. Ich würde nicht besser spielen, weil ich gebe schon mein Bestes. Also, diese Annahme, die hinter variablen Anreizen steckt, ist die Annahme, du gibst nicht dein Bestes. Also, kriegst du hier nochmal so einen Anreiz und dann gibst du vielleicht ein bisschen mehr von deinem Besten. So. Und jetzt müssen wir da mal genau drauf gucken, wie ist das denn wirklich? Und da tut sich jetzt ein riesen Forschungsfeld auf. Und ich muss echt sagen, also ich habe es ja in der letzten Episode schon angedeutet, in der gängigen Arbeits- und Organisationspsychologie wird erstaunlich wenig über Reward und deren Wirkung gesprochen. Oder vielleicht habe ich das auch nur verpasst, aber ich meine, in den meist verbreiteten Lehrbüchern, ja, wird darüber nicht gesprochen. Und vor ein paar Jahren habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und plötzlich tut sich da ein riesen Forschungsfeld auf. Und plötzlich stellt man fest, es gibt in der Arbeitsorganisationspsychologie neben den ganzen zum Beispiel eignungsdiagnostischen Forschungsaktivitäten eine lange Tradition von Forschungsaktivitäten im Bereich Rewards. Ja, mir gar nicht so bewusst eigentlich hier, interessanterweise. Und wenn man da reingeht, dann tut sich da echt ein Universum auf spannender Studien. Und ich will jetzt mal 2 Studien darstellen, die im Feld durchgeführt wurden. Im Feld heißt also in der Praxis, also nicht im Kornfeld, ja, so in der Praxis, nicht im Labor. Muss sagen, viele Forschungsaktivitäten im Bereich Reward wurden im Labor durchgeführt, unter kontrollierten Bedingungen, meistens mit Studenten. Ich habe hier 2 Studien mitgebracht, auf die bin ich aufmerksam geworden durch ein hervorragendes Buch, das ich empfehlen kann, von Jeffrey Pfeffer und Robert Sutton. Die haben ein Buch geschrieben, das heißt Hard Facts, harte Tatsachen, Dangerous Half Truth and Total Nonsense. Das ist ein super Buch, muss man wirklich erwähnen an der Stelle. Da werden verschiedene Mythen im Human Resource Management mal aufgerollt und ist im Grunde das Buch, das man lesen muss, wenn man sich ein bisschen mit evidenzbasiertem Personalmanagement beschäftigt, also mit einem Personalmanagement, das basiert auf wissenschaftlich belastbaren empirischen Befunden. So, hier sind die beiden Feldstudien. Das sind jetzt amerikanische Studien. Und die erste Studie wurde durchgeführt in einem Unternehmen, das heißt Safelite. Man kann das Unternehmen wahrscheinlich vergleichen mit Carglass. Ja? Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Die Assoziation funktioniert. Safelite heißt die Firma. Und die machen ganz einfach die bieten einen Service an, wo sie Windschutzscheiben fixen, austauschen, reparieren. So. Und da war das in der Vergangenheit immer so, die Mitarbeiter, die das gemacht haben, die haben eben einen fixen Stundenlohn bekommen. Ja. Und dann ist da irgendwas passiert. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was war das. Müsste ich nochmal reinschauen. Aber ja, vermutlich kam ein neuer CEO. Und er hat gesagt, das macht doch so gar keinen Sinn, Mensch. Die Leute werden einfach nur fix bezahlt mit einem ganz normalen Grundgehalt. Ist nicht gut. Wir müssen hier so eine Art Piece Rate System einführen. Also im Grunde Akkordlohn. Und die Idee ist ganz einfach. Man sagt eben, also umso mehr Windschutzscheiben du reparierst, desto mehr Geld bekommst du. So einfach ist das. Ja? So. Und dann hat man das so umgesetzt. Und was waren die Effekte? Die Effekte konnte man schön nachvollziehen. Also das Unternehmen berichtet 44% Steigerung in der Produktivität. Und diese 44% der Steigerung der Produktivität ist Langzeit, also es ist langfristig. Ist also nicht kurze Zeit danach wieder abgeebbt, sondern das war wirklich ein langfristiger Effekt. Und man hat zum Beispiel auch festgestellt, dass die Beschäftigten, die man neu eingestellt haben, von Anfang an eine höhere Produktivität an den Tag gelegt haben, als die New Hires, also die neuen Mitarbeiter, die man früher eingestellt hat. Und jetzt kann man sagen, naja, also bei 44% gesteigerter Produktivität, dann muss ja das Unternehmen auch entsprechend mehr bezahlen, weil gesteigerte Produktivität heißt ja dann auch höherer Lohn. Naja, tatsächlich war es so, der Durchschnittsgehalt ging insgesamt nur um 7% hoch. Also für die Beschäftigten natürlich ein spürbarer Effekt in positiver Richtung, aber die Produktivität, die ging um 44% hoch. Und jetzt muss man sagen, das war eine großartige Idee. Hat jetzt echt funktioniert. Kann man ja nicht immer sagen, aber hey, das hat funktioniert. Ja? Jetzt kann man natürlich überlegen, methodisch, vorher, nachher, sind da vielleicht auch noch andere Dinge passiert. Also die Frage nach der internen Validität, war wirklich die Einführung des Akkordsystems, war das wirklich die Ursache kausal für den Effekt? Ja, das ist immer die Frage, aber das ist schon sehr robust, was die da gemacht haben. Und jetzt kann man natürlich hergehen und so eine Studie feststellen und das passiert jetzt auch. Also wahrscheinlich hat der Personalleiter ist wahrscheinlich danach mit dieser Studie hausieren gegangen. Der war wahrscheinlich auf zig Personalerkongressen und hat es dargestellt und dann sitzen da Hundertschaften von Personal und denken, wow, ja, das ist es, das müssen wir jetzt auch machen. Ja, großartig, es funktioniert. Geld motiviert halt doch, ja. Machen wir uns nichts vor. Da sieht man es wieder. Also, Schluss mit der ganzen Romantik. Menschen sind monetär motiviert. Ende der Debatte. Habe ich immer gesagt. Ist doch so. Meine Güte. Was wollen eigentlich die ganzen Psychologen, die Soziologen, die immer das Gegenteil behaupten? Ja. Die linksorientierten Soziologen. Ja. Naja. Jetzt gehen wir halt mal zur nächsten Studie über, ja. Und die wurde auch im Feld durchgeführt. Ist ja schön, wenn man mal Dinge im Feld durchführt. Und hier haben wir es nicht mit einem Unternehmen zu tun, mit einer Organisation, nämlich mit der City of Albuquerque. Albuquerque. Woran denkt man bei Albuquerque? Na klar, Breaking Bad. Ne? Breaking Bad spielt in Albuquerque. Wie schreibt man Albuquerque? Egal, Albuquerque, da ging es jetzt um Stadtreinigung. Die haben also wie die meisten Städte in der zivilisierten Welt so etwas wie eine Stadtreinigung. Garbage Men, meistens sind es Männer, die ausziehen, um die Stadt zu reinigen. Und auch da war es früher immer so, dass die Beschäftigten Stadtreinigungskräfte, so nennt man das glaube ich, ja, die haben einen fixen Lohn bekommen. Unabhängig davon, wie schnell sie die Stadt säubern, wie sauber sie die Stadt säubern, die haben einfach einen fixen Lohn bekommen. Ja? Und jetzt hat man da eine variable Komponente eingeführt. Anders als jetzt bei SafeLight hat man da jetzt nicht gesagt, also umso sauberer, desto mehr Geld bekommt ihr, sondern umso schneller ihr seid, desto früher könnt ihr nach Hause gehen. Ja? Umso schneller ihr seid, desto früher könnt ihr nach Hause gehen. Wo das herkommt, weiß ich nicht. Aber man kann sich das ja vorstellen. Man sagt, Mensch, Freunde, wenn ihr da morgens loszieht, dann wäre es gut, dass wenn die ersten Bürger sich auf die Straße begeben, dass ihr da nicht den Weg versperrt und dann sollte das Ding auch sauber aussehen. Das Ding, die Stadt Albuquerque. Ja, also guckt, dass ihr das zügig macht. Und hey, wenn ihr zügig seid, dann könnt ihr ja auch früher heimgehen. Ist ja mal was, oder? So, und das ist ja im Grunde ein variabler Anreiz. Umso schneller ich arbeite, desto höher ist mein Nutzen. Das ist ein variabler Anreiz. So, und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, der CEO, der das hier eingeführt hat, oder der Personalleiter, der das eingeführt hat, war vorher auf einem Kongress, wo er das Beispiel von SafeLight gesehen hat, und gesagt, ja, wirkt doch, variable Anreize, deshalb machen wir das jetzt halt ein bisschen anders, aber ähnlich. So, was waren hier die Effekte? Also, dieses System hat dazu geführt, dass die Müllautos, ja, mit denen der Müll ja abtransportiert wird, chronisch überfüllt war. Ja. Die nennen das in der Studie Illegal Truck Overload. Die haben einfach die Dinger vollgepackt ohne Ende, was nicht gut ist für die Trucks. Ja. Sie haben eine Anhäufung, eine Erhöhung von Unfällen registriert. Ist ja klar, jetzt fahre ich natürlich echt. Jetzt wird ein Rennen draus, ja. Und Rennen haben die üblichen Folgen. Die Qualität der Dienstleistung nahm ab. Ja, man hat dann doch mal hier den Müll liegen lassen. Ja, den Pizzakarton auf dem Haus von Mr. White hat man dann halt lieber mal liegen lassen. Naja, ist jetzt auch die Frage, muss Garbage Man, müssen auch die den Pizzakarton auf dem Haus von Mr. White, Breaking Bad, wegräumen? Wahrscheinlich nicht. Egal, muss ich nur gerade dran denken. Ja. Und interessanterweise war es früher immer so, dass die Garbage Man zusätzlich zum Stadtreinigen auch Dinge gemacht haben, die eben nicht so unmittelbar zum Stadtreinigen gehören. Also, und dazu gehören auch so informelle Dinge, sich einfach mal mit den anderen Kumpels zusammensetzen und zusammen frühstücken und auch diesen Zusammenhalt, diese Zugehörigkeit etwas zelebrieren. Ja, ist ja auch gut für den Berufsethos. Das sind sehr stolze Leute häufig. Ja. Dann aber auch so Sachen wie, wenn also so ein Müllwagen eben ein Problem hat, dann haben die Dinger gemeinsam repariert. Ja, das könnte man sich in Deutschland nicht vorstellen. Da müsste immer irgendeinen zertifizierten Mechaniker. Aber die haben da halt selber dran geschraubt und haben da repariert und gemacht und so. Und haben sich einfach gegenseitig geholfen und haben Dinge gemacht, die eben nicht so unmittelbar in der Stellenbeschreibung stand. Und das ging runter. Ja? Also, die City of Albuquerque hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Und das Ding ging jetzt richtig in die Hose. Ja, also ich habe jetzt natürlich diese beiden Studien herausgegriffen, um einfach mal zu zeigen, variable Vergütung, leistungsabhängige Vergütung, variable Entlohnung, variable Anreize, leistungsabhängige Anreize, Pay for Performance, Contingent Pay und so weiter. Das kann funktionieren unter bestimmten Voraussetzungen. Unter anderen Voraussetzungen sind die Dinge toxisch. Und jetzt kommt natürlich die schlaue Frage, wann ist das eine und wann ist das andere der Fall? Ja, ist ja klar. Und was haben wir bei SafeLight? Bei SafeLight haben wir folgende Konstellation, die wir so bei der City of Albuquerque eben nicht haben. Erstens, bei SafeLight haben wir individuelle Leistung. Ja? Nicht Teamwork, individuelle Leistung. Damit geht es schon mal los. Zweitens, wir haben Aufgaben mit einem klaren Ergebnis und einem klaren Weg dahin. Das heißt, wenn der John den Windshield repaired, ja, dann steht er nicht da und sagt, wie mache ich das jetzt? Problem, müssen wir nachdenken, müssen wir brainstormen. Nö, Da hat er seine 7 Schritte, die führt er durch mit ganz bestimmten Werkzeugen. Und am Ende sitzt die Windschutzscheibe und zwar nach ganz bestimmten glasklaren Standards. Ja, so, da gibt es nicht viel nachzudenken. Das ist eine sehr hohe Aufgabensicherheit, so haben wir das immer genannt. Ja. Ich merke gerade, ich spreche in jeder Episode über Aufgabensicherheit. Das ist eine Aufgabe, die ist nicht sehr umfangreich. Das Ergebnis ist klar und der Weg dahin ist vollkommen klar. Die Leute müssen nicht nachdenken. So. Drittens, die Leistung eines Mitarbeiters ist klar quantifizierbar. Nämlich ganz klar über die Anzahl der korrekt ausgewechselten Windschutzscheiben. Und wenn da einer am Tag 17 gemacht hat und der andere hat 16 gemacht, dann kann man 100% sagen, der 17 gemacht hat, der hat mehr gearbeitet als der 16 gemacht hat. 100%. Absolut valide. Ja. Und man kann das eben kontrollieren. So. Jetzt wenden wir den Blick auf die City of Albuquerque und stellen fest, erstens Teamwork. Ja, die Leute, die wollen ja individuell nach Hause. Ja? Also der John, der will nach Hause, um sich hinlegen zu können möglicherweise oder mit seinen Kindern noch frühstücken oder wie auch immer. Und er hat ein individuelles Interesse, früh nach Hause zu gehen. Deshalb fokussiert er sich auf sein individuelles Interesse, schnell heimzukommen. Ja, das ist jetzt aber Teamwork, insbesondere wenn es darum geht, gemeinsam auch nochmal einen Müllwagen zu reparieren. Aber es geht mir darum, den Anreiz zu bekommen. Der Anreiz heißt, früher heimzukommen. Das heißt, ich konzentriere mich auf die Arbeit, die relevant ist, um früh heimzukommen. Das heißt, ich mache meinen Job und dann gehe ich nach Hause. Ich allein. So, erstens. Zweitens, bei diesem Job kann man die Leistung nur schwer objektiv überprüfen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber das ist wahrscheinlich die Menge an Müll, die sie einsammeln, das kann man doch messen. Okay, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich eine naive Sichtweise. Ja? Wenn ich Müllmännern sage, hey, umso schwerer der Truck, desto mehr Geld bekommst du, da will ich gar nicht lang drüber nachdenken, was die alles in den Müllwagen hinten reinpacken. Ja? Also ich glaube, das könnte toxisch enden. Ja? Und da wird halt das ganze Papier liegen gelassen. Ja? Ja? Und dann werden die, ich weiß es nicht, will ich ja nicht fantasieren. Ja? Das, ja, okay. Also man kann die Leistung bei Stadtreinigung ganz schwer quantifizieren. Was jetzt hier natürlich nicht der Fall ist, ist, dass die wirklich nachdenken müssen. Auch bei Stadtreinigung, das ist kein kreativer Job, das ist eher mal ein No-Brainer. Ein extrem wichtiger No-Brainer, selbstverständlich, wie wir alle wissen. No-Brainer soll jetzt nicht abwertend gelten. Aber das ist natürlich auch eine Aufgabe mit relativ klaren Ergebnissen. Also hier relativ, das ist nicht so ganz klar wie bei SafeLight, aber relativ klaren Ergebnissen. Die Straße muss sauber sein. Ja. Und zwar, du fängst vorne an und hörst hinten auf. So, das ist relativ klar. Und sammelst alles ein, was nach Müll aussieht, oder? Also das ist schon also nicht zu vergleichen mit einem Wissenschaftler, der ein neues Krebsmittel entwickelt. Ja. So, also das haben wir da ja schon, ja. Insofern ist jetzt hier die Unterscheidung in Bezug auf die Aufgabensicherheit nicht die entscheidende. Dafür gibt es andere Studien und da gibt es jede Menge vielfach replizierte Studien. Also ich meine, ich habe ja in der letzten Episode auch das Beispiel genannt, dieses Video genannt von Dan Pink, das viele, die sich für Reward interessieren, wahrscheinlich auch gesehen haben. Ja, das ist eigentlich zu empfehlen, das kann man sich mal reinziehen. Und das ist ja auch die zentrale Botschaft von Dan Pink, dieser TED-Talk, The Puzzle of Motivation. Er zeigt es relativ schön an Studien auf, die er zitiert. Absoluter Klassiker, nämlich das Kerzenproblem, das Candle Problem, wo er eben sein Problem darstellt. Und in der einen Bedingung müssen Versuchspersonen eben wirklich nachdenken, um das Problem zu lösen. In der anderen Konstellation müssen die Leute eben nicht nachdenken, um das Problem zu lösen. Und wenn Versuchspersonen nachdenken müssen, dann hat ein variabler Anreiz eben eine negative Wirkung auf die Leistung. Und wenn die Leute nicht nachdenken müssen, dann hat der variable Anreiz eine positive Auswirkung auf die Leistung. Ja? Das ist so, das ist so im Grunde eines der häufigsten zitierten Effekte in dem Zusammenhang. Ja? Das heißt also, um es jetzt mal so ein bisschen blumig auszuschmücken. Wenn ich Menschen habe, die in ihrem Job etwas Wiederholbares tun, wo sie nicht nachdenken müssen, beispielsweise sowas wie sammle Äpfel, ja, Apfelernte. Umso mehr Äpfel du sammelst, desto mehr Geld bekommst du am Ende. Dann hat es ganz klar eine motivierende Wirkung. Die Leute werden am Ende mehr Äpfel sammeln. Wenn ich jetzt aber einem Wissenschaftler sage, umso mehr Artikel du veröffentlichst, desto mehr Geld bekommst du, dann sinkt die Qualität der Leistung. Wenn ich einem Künstler sage, mal ein Bild und umso schöner das Bild, desto mehr Geld bekommst du, woran immer man das auch festmacht, keine gute Idee. Deshalb ist es ein guter Ansatz, wie ich auch schon bei der letzten Episode dargestellt habe, dass zum Beispiel Professoren keine variable Anreize bekommen in Deutschland. Mach deinen Job, du bekommst dein Geld dafür, dass du dir keine existenziellen Sorgen machen musst. Aber wir gehen davon aus, du bist ohnehin intrinsisch motiviert für Lehre und Forschung. Müssen wir dir keinen Anreiz geben. Und wenn wir dir einen gäben, ja, dann würde das eher Negativeffekte haben. Und das ist korrekt so. Ja? Jetzt, also die Geschichte ist an der Stelle übrigens noch nicht zu Ende. Müssen wir dann noch weiter diskutieren. Ich werde auch zum Schluss ein Fazit machen. Ist es deshalb ist es dann wirklich so, dass man Wissenschaftler nicht gut bezahlen muss? Selbstverständlich muss man Wissenschaftler sehr gut bezahlen muss. Aber nochmal, das ist die akquisitorische Funktion. Wenn ich einen guten Wissenschaftler haben will, dann muss ich mehr bezahlen. Ja, aber wenn es denn darum geht, wenn der dann nachher, jetzt bin ich mal ein bisschen Stereotyp, im Labor steht und forscht, ja, dann muss ich den nicht motivieren mit Geld. Muss ich nicht. Um ihn zu bekommen, ja, muss ich tief in die Tasche greifen. Das sind Riesenunterschied. Ja, so. Und das ist ein robuster Effekt. Wirklich, ein robuster Effekt. Und woran liegt das jetzt? Eine Erklärung geht in die Richtung, dass man eben sagt, naja, wenn ich Geld bekomme für eine Leistung oder für erhöhte Leistung, dann setzt mich das unter Druck. Das ist so eine Art Form von Ablenkung. Dann denken die Leute eben nicht mehr an die Aufgabe, sondern sie denken ans Geld. Ja, es lenkt ab. Und ein Stück weit kennen wir das schon aus einem anderen Zusammenhang, nämlich wir haben mal gesprochen über soziale Aktivierung. Da ging es in der Episode ging es um das Thema Arbeiten in Gruppen. Da haben wir zum Beispiel was ganz Ähnliches festgestellt, dass zum Beispiel bei Aufgaben, die relativ einfach sind oder die ich sehr routiniert durchführen kann, wo ich nicht viel nachdenken muss, da führt die Anwesenheit anderer zu einer Leistungssteigerung. Bei Aufgaben, die für mich aber relativ neu sind oder wo ich nachdenken muss, ja, bei Aufgaben mit einer hohen Unsicherheit, da ist die Anwesenheit anderer eben eher schädlich in Bezug auf die Leistung. Und vielleicht könnte Geld so eine ähnliche Funktion haben, dass es mich ablenkt, dass es mich in einer gewissen Weise unter Druck setzt, dass es meinen Fokus abwendet von der Aufgabe hin zu dem eigentlichen Anreiz. Das ist so eine Erklärung. Die andere Erklärung ist, und da werden wir in der nächsten Episode werden wir darüber sprechen, sobald jemand Geld für etwas bekommt, für eine Aufgabe, dann lernt diese Person, dass sie es ja offenbar des Geldes wegen macht. Und aus einer vormals intrinsischen Motivation wird plötzlich eine extrinsische Motivation. Und sobald ich etwas extrinsisch motiviert mache, bin ich eben nicht mehr so gut, wie als wenn ich etwas intrinsisch mache. Intrinsische Motivation führt zu einer höheren Leistung als extrinsische Motivation. Das können wir ja auch empathisch nachvollziehen. Wenn ich mir wirklich etwas zu eigen mache, wenn die Aufgabe an sich der Lohn ist, ja, wenn die Aufgabe, wenn ich die als erfüllend erlebe, dann leiste ich mehr, als wenn ich etwas nur tue, um Ende die Karotte zu bekommen oder eine Bestrafung aus dem Weg zu gehen. So, und wir gehen davon aus, dass sobald man extrinsisch motiviert, aus einer intrinsischen Motivation eine extrinsische Motivation wird. Und Menschen, die eben intrinsisch motiviert sind, leisten mehr als diejenigen, die extrinsisch motiviert sind. Also Finger weg von extrinsischer Motivation dort, wo wir eigentlich intrinsische Motivation haben oder wo sie notwendig ist, um wirklich kreative Lösungen zu entwickeln. Ja, das ist so eine andere Erklärung, die ich eigentlich bevorzugen würde. Und das hat jetzt in der Praxis zu wirklich zu echten Konsequenzen geführt, ja, dass man hergegangen ist und gesagt hat, also Mensch, wir müssen wirklich gucken, dass in Bereichen, wo die Leute wirklich nachdenken müssen, und das werden ja immer mehr solche Bereiche, ja, wir haben ja zunehmend Aufgaben, wo Menschen denken und kommunizieren müssen, wo sie mit dem Kopf arbeiten und eben nicht nur mit dem Rückenmark, ja, dass man da hergegangen ist und gesagt hat, also da müssen wir jetzt wirklich von variablen Anreizen absehen, um eben die intrinsische Motivation aufrechtzuerhalten und die intrinsische Motivation nicht durch extrinsische auszutauschen, um damit Leistungseinbußen dann am Ende zu ernten. So, und das ist eigentlich schon fast so ein Common Sense, ja, und wird momentan auch im Zusammenhang mit New Work intensiv diskutiert. New Pay ist da jetzt so ein Stichwort und da ist das fast so ein Mantra, Hände weg von variablen individuellen Anreizen, das schwächt die Kreativität. Und jetzt kommt aber, und da muss ich jetzt einen kleinen Ausflug machen, weil da kommt praktisch immer in der Praxis, wo man sagt, aber ganz ehrlich, ja, wenn man Vertriebler anschaut, Vertriebsmitarbeiter, die sind doch echt monetär gestrickt. Sag ich es jetzt mal, ja. Und dieser Eindruck ist sehr stark gefüttert durch eben die Wahrnehmung in der Praxis, wo man einfach sieht, Mensch, so die Vertriebler, die stehen komplett auf Bonus. Ja? Und wenn man, ich habe in den letzten Monaten wirklich mit vielen Vertriebsleitern auch gesprochen, unterschiedlichster Branchen. Ja, und wir reden jetzt nicht von demjenigen, der von Haus zu Haus geht und Kartoffeln verkauft, sondern wir reden von Vertriebsleuten, die Investitionsgüter vertreiben, beispielsweise. Ja, sehr komplexe Projekte zum Teil. Ja, und die Vertriebsleiter, die berichten mir größtenteils, dass sie sagen, also ganz ehrlich, Herr Trost, ja, wir verstehen diese Diskussion da nicht, ja. Also ehrlich, der Vertriebler ist finanziell, monetär getrieben. So. Und wenn du gute Vertriebler haben möchtest, dann musst du die variabel vergüten. Das ist so. Ja. Und jetzt kann ich als Psychologe herkommen und sagen, nein, ist aber nicht so. Wir haben hier empirische Befunde, die belegen genau das Gegenteil. Ich habe das aufgehört. Nein. Und ich habe lang drüber nachgedacht. Und ich bin tatsächlich zu dem Schluss gekommen, ja, es ist so, es ist so. Vertriebler sind monetär orientiert. Es ist in der Tendenz so. Es ist ja mal schwer, wenn man als Wissenschaftler sagt, es ist etwas so. Ja, also die Wahrheit kennen wir alle nicht. Aber diese Hypothese, dass Vertriebler monetär orientiert sind, scheint schon einigermaßen valide zu sein. Und jetzt muss man sich überlegen, warum ist es da so? Und ich habe da im Grunde zwei Erklärungen dafür. Und die erste Erklärung ist, da geht es um die Frage, um was für eine Art der Aufgabe handelt es sich eigentlich im Vertrieb? Ja? Ist es eine Aufgabe mit hoher Aufgabenunsicherheit oder ist es eine Aufgabe mit einer hohen Aufgabensicherheit? Und In den meisten Fällen muss man sagen, ist Vertrieb eine Aufgabe mit einer hohen Aufgabensicherheit. Jetzt werden manche sagen, nein, das ist super kreativ und komplex. Wenn es darum geht, Vertriebssysteme zu entwickeln, ja, neue Geschäftsmodelle beispielsweise, wo ich sage, ich verkaufe ja gar nicht mehr Maschinen, sondern ich verkaufe letztendlich die Nutzung einer Maschine pro Minute und ich rechne die Nutzung ab. Ja, ganz neue Vertriebsmodelle letztendlich im Zuge der Digitalisierung. Und wir müssen jetzt hier über neue Geschäftsmodelle nachdenken. Oder wir müssen über ein neues Customer Relationship Management nachdenken, eine neue Form des Vertriebs. Und jetzt haben wir eine Taskforce, die hat das Projekt Vertrieb 2030. Ja? Wie werden wir in den nächsten Jahren Vertrieb gestalten? Dann ist es eine hochkreative, komplexe Aufgabe. Aber darüber sprechen wir hier jetzt nicht. Wir sprechen über den Vertriebler, der letztendlich viel Zeit verbringt auf Messen, der zu Kunden fährt und Präsentationen macht, der verhandelt. Also von dem Vertriebler sprechen wir jetzt. Und diese Aufgabe des Vertriebs bis hin zu auch so, sagen wir mal, Vertriebsaufgaben beispielsweise in Financial Services, zum Beispiel in der Versicherungsbranche oder im Bankenwesen, das sind Aufgaben mit einer hohen Aufgabensicherheit. Die Leute, die halten immer wieder die gleiche Präsentation, die haben die immer wieder gleichen Verkaufstaktiken. Also ganz ehrlich, wenn man sich mal so ganz prototypisch ein Vertriebler anschaut, Automotive, ja, der Autohändler. Wenn man dem mal über die Schulter guckt, der erzählt immer wieder die gleichen Geschichten. Ja? Der hat immer wieder die gleichen, man könnte jetzt auch sagen, Tricks. Ja? Der hat das gleiche Auftreten, das gleiche Lächeln, das gleiche, und das Ergebnis ist vollkommen klar. Ja? Am Ende schlägt der Kunde zu und da ist jetzt sozusagen hier der Vertrag und das Ding ist abgeschlossen. Man könnte auch sagen, Vertrieb ist im Grunde ein No-Brainer. Ein No-Brainer. Da werden jetzt viele Vertriebler widersprechen und sagen, nein, hey, ist keine Ahnung von Vertrieb, was du da nachdenken musst, super strategisch und komplex und so weiter. Ja. Mag sein zu einem gewissen Anteil, aber Vertrieb ist trotzdem eher in vielen Dingen etwas, was man immer wieder macht. Und das soll auch nicht abwertend klingen. Ja? Ich sage ja auch für mich, also vieles von dem, was ich mache, ist ein No-Brainer. Diesen Podcast hier zu produzieren, diese Episode, just jetzt, wo ich hier am Mikrofon sitze, ist ein No-Brainer für mich. Ja, wirklich. Das macht die Arbeit nicht schlechter und auch für den Kunden nicht weniger wertvoll. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier erkläre, den Unterschied zwischen intrinsischer Motivation und extrinsischer Motivation, ich muss da nicht groß nachdenken. Ich erzähle das. Ich habe das schon zigmal erzählt. Auch wenn ich im Hörsaal stehe und da sitzen egal wie viele Studenten vor mir, das ist für mich ein totaler No-Brainer. Wenn ich erkläre, den Unterschied zwischen Validität und Reliabilität, da ist es nicht so, dass ich da reingehe und höre und sage, wie erkläre ich das jetzt? Und das ist so, keine Ahnung, wie das Ergebnis aussieht, keine Ahnung, wie der Weg dahin, und es ist eine sehr umfangreiche Aufgabe. Nein, überhaupt nicht, das Gegenteil ist der Fall. Ich weiß genau, wie ich das erkläre, ich weiß genau, wie das Ergebnis aussieht. Also, meine Güte, das ist ein No-Brainer. Ja, trotzdem eine, glaube ich, eine hochwertige Aufgabe. Ja, eine Aufgabe, die viel Respekt erfordert und so. Ja, ich sage ja nicht, dass No-Brainer heißt, dass ich mich da nicht trotzdem irgendwie anstrengen muss und dass es da, dass der Kunde Mehrwert davon hat. Aber ich würde sagen, Vertrieb ist in weiten Teilen No-Brainer. Ja? Und deshalb die Hypothese, bei Aufgaben, wo das Ergebnis ja klar ist und wo der Weg dahin sehr klar ist, dass da Geld motiviert, ist einfach so. Ja. Passt doch, wunderbar. Die zweite Hypothese, nämlich die zweite Erklärung meinerseits ist, wenn wir über Motivation im Vertrieb sprechen, dann sprechen wir eigentlich sehr häufig gar nicht so sehr über Motivation, sondern wir sprechen über Akquisition. Es geht zum Beispiel um die Frage, soll ich jetzt diese zusätzliche Vertriebsregion auch noch übernehmen oder nicht? Soll ich diesen Cold Call auch noch machen oder nicht? Soll ich, was mache ich zusätzlich? Was packe ich zu meiner Aufgabe obendrauf? Es geht also gar nicht so sehr um die Frage, wie ich eine Aufgabe ausfülle, also mit welcher Motivation ich an eine Aufgabe rangehe, sondern es geht um die Frage, ob ich die Aufgabe annehme oder nicht annehme. Und das ist eine akquisitorische Funktion. Also wenn ich einem Vertriebler sage, pass mal auf, Jürgen, du kannst jetzt die Vertriebsregion Süd auch noch übernehmen, bedeutet für dich deutlich mehr Arbeit, aber da öffnet sich für dich auch ein Markt. Und am Ende wirst du ein Gehalt haben, das ist 50% höher, als was du jetzt hast. Dann wird der darüber nachdenken. Das kann man sagen, nein, der ist extrinsisch motiviert. Das hat mit Motivation nichts zu tun, das hat was mit Akquisition zu tun. Ich möchte den Jürgen gewinnen für diese Region und deshalb muss ich ihm mehr bezahlen, sonst macht das nicht. Ja? Weil wenn wir Menschen eine Aufgabe annehmen oder nicht annehmen, dann spielt Geld ganz einfach eine Rolle. Und wenn ich den besten Vertriebler haben will für die Region Süd, dann muss ich auch etwas Attraktives finanziell in Aussicht stellen. Also, das ist die zweite Erklärung. Es geht häufiger viel mehr um Akquisition als um das Thema Motivation. Jetzt kommt die dritte Hypothese oder mal die dritte Erklärung. Und die finde ich eigentlich am spannendsten. Was bedeutet denn Vertrieb? Vertrieb bedeutet, dass man Tauschgeschäfte betreibt. Du bekommst das Produkt, diese Dienstleistung von uns und dafür bekommen wir von dir Geld. So, Geld. Und jetzt muss man sagen, ein intrinsisch motivierter Vertriebler muss ans Geld denken, weil das ist sein Job. Das ist bei vielen anderen Jobs nicht so, aber Geld reinholen ist die Aufgabe eines Vertrieblers. Jetzt könnte man sagen, jetzt könnte man romantisch argumentieren, nein, das ist auch ein ganz anderer Purpose. Ja, es geht ja darum, Kunden einen Mehrwert und Kunden zufrieden und so weiter. Ja, auch. Es geht darum, ich biete dir das Produkt und dafür bekomme ich Geld von dir. So, umso mehr, desto besser. Ich generiere Umsatz, so nennt man das. So, das ist die Aufgabe des Vertrieblers. Das ist seine Arbeit. Und nochmal, jetzt haben wir festgestellt, intrinsische Motivation heißt, wenn die Arbeit der Lohn ist. Das heißt, wenn ein Vertriebler seine Aufgabe gut macht und die Arbeit ist sein Lohn, dann ist Geld reinholen sein Lohn. Das ist sein verdammter Job. Ja? Da ist sozusagen... Das klingt jetzt ein bisschen diffus, aber wir müssen hier einfach zwei Ebenen betrachten. Der Vertriebler arbeitet nicht des Geldes wegen, er arbeitet des Geldes wegen. Ja, und das ist jetzt psychologisch interessant, weil wenn er Umsatz generiert, dann ist das für ihn natürlich eine besondere Art der Erfüllung, wenn er davon etwas für sich selber sieht. Das ist so, wie wenn ich sage, okay, der Jäger jagt. Ja, der Jäger erlegt Tiere. Das ist jetzt sehr vereinfacht und ich will es jetzt auch vollkommen unethisch hier betrachten. Ja, der Jäger geht raus und jagt den Hirsch. So. Und ihm geht es vielleicht am Ende gar nicht so sehr nur um den Hirsch. Es geht ihm darum, den Hirsch zu erlegen. Und wenn er das gemacht hat, dann ist er stolz. Und dann will er das Geweih am Ende in sein Wohnzimmer hängen und sagen, ich habe den Job gut gemacht. Und der Job hat ihn erfüllt. Muss es jetzt nicht nachvollziehen können, aber ungefähr so fühlt sich das von Vertriebler an. Ja? Und wenn ich 1 Million Umsatz generiere, dann wird meine Arbeit für mich besonders erlebbar, wenn ich einen Teil davon selber habe. So. Das heißt, das ist einfach sein Job. Ja? Und aus diesem Job heraus erlebt der Vertriebler die Erfüllung. Ja? Intrinsisch motiviert. Ja, also es ist, also, ne? Also das wäre jetzt nochmal so eine andere Erklärung an der Stelle. So ein bisschen um die Kurve gedacht. Ja. So, das war jetzt eigentlich doch eine längere Episode, interessanterweise. Ist aber ein spannendes Thema. Hoffe, das geht nicht nur mir so. Und jetzt fasse ich nochmal die Hypothese zusammen, um die es ging. Wir werden ja noch ein paar Dinge in den nächsten Episoden, wahrscheinlich gibt es noch eine zum Thema Lohn und Anreiz. Wir werden da noch ein paar Dinge noch mal ein bisschen vertiefen müssen, aber es ging jetzt wirklich um die Hypothese, wenn eine Aufgabe repetitiv, langweilig ist, wo man wenig nachdenken muss, wenig kreativ, dann, dann führen variable Anreize zu einer Leistungssteigerung. Wenn aber eine Aufgabe sehr viel Nachdenken erfordert, Kreativität erfordert, wenn eine hohe Aufgabenunsicherheit besteht, wenn wir nicht die Ergebnisse kennen, nicht den Weg dahin und die Aufgabe möglicherweise einen gewissen Umfang hat, einen signifikanten Umfang, dann führen variable Anreize eher zu einem Leistungsverlust. So, das war die Hypothese an der Stelle. Und damit will ich es jetzt auch erstmal gut sein lassen. Ich mache an der Stelle einen Cut und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode, wenn es dann um die Dynamik zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation geht. So, vielen Dank fürs Zuhören diesmal und wir hören uns bei der nächsten Episode.